Welt im Ohr. Ein Beitrag von EPIR, dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, koordiniert vom ÖAD. Informelle Siedlungen im globalen Süden stehen im Fokus von SDG 11, dem Nachhaltigkeitsziel, das sich für nachhaltige Städte und bezahlbaren Wohnraum einsetzt. Doch viele Menschen leben ohne Landrechte, in prekären Verhältnissen und ohne Zugang zu Infrastruktur. Land ist dabei eine zentrale Ressource und oft ein Instrument der Macht, was zu Ungleichheit, Zwangsräumungen und Marginalisierung führt. Lösungen erfordern rechtliche Absicherung, bessere Infrastruktur und die Einbindung der Betroffenen. Laut dem UN-Habitat World Cities Report von 2022 leben weltweit etwa 1 Milliarde Menschen in informellen Siedlungen und die Mehrheit davon befindet sich im sogenannten globalen Süden. Sehr herzlich willkommen, ihr hört, Sie hören Welt im Ohr mit mir, Mayada Hadaya. Heute stellen wir ein von der OEZA, der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, gefördertes Projekt zu geschlechtergerechter Transformation informeller Siedlungen im globalen Süden vor. Forschende aus Äthiopien und Mosambik trafen sich mit ihren österreichischen Kolleginnen und Kollegen in Krems und Wien, um ihre bisherigen Ergebnisse und Erfahrungen auszutauschen. Wir haben mit ihnen gesprochen. Jetzt aber möchte ich sehr herzlich meinen Gast auch hier im Studio begrüßen. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Doris Gebro-Zeilermeier, Programmmanagerin im Referat Wirtschaft und Entwicklung der ADA, der Agentur der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Hallo.
Hallo, danke fürs Einladen.
Sehr schön, dass du da bist. Doris Gebro-Zeilermeier war bis vor kurzem Leiterin des Koordinationsbüros der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit in Addis Abeba, Äthiopien und jetzt wieder in Wien. Richtig?
Richtig, genau. Ja.
Wir werden nach dem Einspieler, den wir jetzt mitgebracht haben, das Interview mit der Projektkoordinatorin auf österreichischer Seite mit dir diskutieren über das Projekt und auch wie sich das entwickelt hat in einer Zeit der Unruhen, in einer Zeit der Krisen in Äthiopien und wie hier Wissenschaftskooperationen trotzdem auch erfolgreich abschließen können und die Projektpartnerinnen auch trotz sehr widriger Umstände dieses tolle Projekt, das wir hier heute auch vorstellen, zu Ende bringen. Jetzt hören Sie das Interview mit Tanja Berger. Sie koordiniert das akademische Projekt zwischen Österreich, Äthiopien und Mosambik, das wir heute auch vorstellen. Im Projekt Strengthening Research and Educational Competences of Higher Education Institutions for Gender-Sensitive Urban Informal Settlement Transformation, gefördert von der OEZA im Rahmen des akademischen Programms EPIR, stehen die Wohn- und Lebensbedingungen von Frauen in informellen Siedlungen des globalen Südens im Fokus. Partner und Partnerinnen aus Äthiopien und Mosambik trafen sich in Krems und Wien, um ihre Forschungsergebnisse vorzustellen und Erfahrungen auszutauschen. Im ÖAD, wo das EP-Programm koordiniert wird, habe ich mit Tanja Berger vom Zentrum für Umweltsensitivität der Universität für Weiterbildung Krems gesprochen. Sie leitet das EP-Projekt auf österreichischer Seite. Wir haben über die gemeinsamen Erfahrungen und die vielschichtigen Herausforderungen dieses wichtigen wissenschaftlichen Themas gesprochen.
Und ich bin an und für sich gelernte Architektin. Ich komme ursprünglich von Energieeffizienz im Bauwesen, Bauphysik, thermische Simulation, also so richtig Hardcore-Technik im Gebäude. und habe dann irgendwann festgestellt, Planer können sich sehr viel überlegen für Gebäude. Wenn die NutzerInnen nicht mitspielen, dann ist das alles umsonst, und habe mich dann begonnen, sehr stark auf die sozialwissenschaftliche Seite zu schlagen und da sozusagen das zu komplementieren. Und das ist also jetzt mein USP. Ich bin so an der Schnittstelle zwischen gebauter Umwelt und Gesellschaft unterwegs, mit einem starken Fokus auf Armutsthemen im Wohnen.
Sehr interessant, wie Sie überhaupt dann dazugekommen sind, auch zu diesem Projekt. Vielleicht einige Worte dann gleich dazu, aber einig sind wir uns, glaube ich, dass diese Problematik und Herausforderung überall auf der Welt die gleiche ist. Und dann haben wir noch einmal das sehr Spezifische, dass hier die Probleme und Herausforderungen für Frauen noch einmal ganz besonders sind, für Frauen und Mädchen. Wollen Sie ein bisschen erzählen, wie Sie auch dazugekommen sind?
Im Jahr 2010, 11 Vertreter der niederösterreichischen Landesverwaltung an mich herangetreten mit dem Ersuchen um ein Monitoring für ein Photovoltaikprojekt in Äthiopien, das vom Land Niederösterreich unterstützt wurde und von der ADA, Austrian Development Agency. Und dann war ich das erste Mal in Äthiopien, und dieses Thema des informellen Wohnens ist für mich alles andere als ein Nischenthema. Also ich werde gelegentlich mit der Frage konfrontiert hier in Österreich, warum beschäftigst du dich mit sowas? Das hat ja mit uns nichts zu tun. Naja, prekäre Wohnformen gibt es bei uns auch, und diese Marktmechanismen und diese gesamtgeopolitischen Einflussfaktoren, die da letztlich zum Tragen kommen, die wirken weltweit, wie Sie gesagt haben. Das ist im Prinzip, kann man das Gleiche da wie dort beobachten. Die Ausprägungsformen sind ein bisschen andere. Ja. Und irgendwo das Interessante für mich in diesen Ländern des globalen Südens ist halt, es ist quasi wie ein Labor. Das passiert alles mit Zeitraffer und im Brennglas, also viel verstärkt und gegenüber den etwas langsameren, weniger sichtbaren Prozessen bei uns hier. Aber es ist im Prinzip eben, es sind die gleichen Kräfte, die da walten und die eben auch verhindern, wie Sie ja gesagt haben, dass zum Beispiel gerade für Frauen, dass die auch Gehör finden, vielfach, gerade in der Städteplanung, die ist doch sehr männlich orientiert, und diese ganze Konzentration auf den Individualverkehr, die unsere Städte massiv prägen, ist ein großes Thema, das doch, ja, natürlich gibt es genug Frauen, die auch Pkw fahren, und bei uns sowieso, aber nichtsdestotrotz ist es oft ausgerichtet an den männlichen Berufsbildern, an den männlichen Rollenbildern. Welche Wege habe ich überhaupt zurückzulegen? Welche Aktivitäten muss ich ansteuern mit meiner Mobilität? Das ist für Frauen anders, und darum ist es für sie oft viel schwieriger, in den bestehenden, stark männlich ausgerichteten, zum Beispiel System des öffentlichen Verkehrs, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, weil die einfach anders ausschauen. Die Wege sind andere, die Aktivitäten, die anzusteuern sind, sind andere. Da wie dort, ja. Also ob globaler Süden oder globaler Norden. Wie gesagt, Ausprägungen sind unterschiedlich, aber die Grundthematiken sind die gleichen eigentlich. Ja.
Die Grenzen fallen schon langsam weg sozusagen.
Das außerdem, natürlich. Es gibt den Süden im Norden und den Norden im Süden. Es gibt auch in Europa gibt es natürlich Phänomene informellen Wohnens und prekären Wohnens und Wohnen, das in einer Form stattfindet. Wir müssten eigentlich auch nur die Augen aufmachen. Es gibt auch in Wien wieder BettgeherInnen. Ja? Also da haben wir geglaubt, das ist historisch lang vorbei. Nein, es gibt sie wieder. Das sind halt in erster Linie Menschen, sogenannte illegale, also Leute, die ohne Aufenthaltstitel hier sich aufhalten, die damit total gefährdet sind, zum Opfer von diversesten Ausbeutungsmechanismen zu werden, unter anderem dem, dass ihnen Wohnraum zu einem horrenden Preis vermietet wird, ja, dass sie sich eben nur noch ein Bett leisten können. Ja. Also das gibt es auch hier, es ist weniger sichtbar. Ja. Und genauso gut gibt es natürlich auch im globalen Süden sehr wohl Menschen, die, ich sage jetzt einmal, unter Anführungszeichen einen westlichen Lebensstil pflegen können, weil sie halt die Mittel dazu haben. Ja. Grenzen werden durchaus immer poröser und brüchiger und unklarer.
Das gilt natürlich auch für die Klimakrise. Die kennt auch keine Grenzen. Wie sieht es denn aus zum Beispiel mit dem Thema Klima, Klimaschutz und so weiter, auch innerhalb all dieser vielen anderen Themen, die hier schon gefallen sind und auch wesentlich sind im Projekt?
Wäre mir ein wahnsinniges Anliegen, dieses Thema auch irgendwo unterzubringen. Ich muss allerdings sagen, es sprengt irgendwann den Rahmen, ja. Also, ich denke, natürlich ist das Thema Klima überall drinnen, ja. Wenn wir nur wieder bei der Mobilität bleiben, ja. Wir wissen, alle Mobilität ist per se mit Emissionen verbunden, und die führen letztlich zum Klimawandel, ganz verkürzt gesagt. Ich finde immer, dass es hier eigentlich für uns als, aus der westlichen Global North Perspektive vieles zu lernen gelte, wie gerade das Thema Suffizienz im globalen Süden notgedrungenerweise gelebt wird. Ja, ich sage nicht, dass die Leute gerne verzichten auf den Komfort, den wir haben. Ja, das sicher nicht. Ja, aber man sieht, dass auch sie ein lebenswertes Leben versuchen, sich zu etablieren. Das ist halt wahnsinnig schwierig oft. Ja, aber ich will damit sagen, dass, anders gesagt, wir reden im Norden jetzt vielfach zum Beispiel von dem Modell der 15-Minuten-Stadt. Ja, also mit der Idee, dass alles, was ich im täglichen Leben brauche, in 15 Minuten Mobilität zu erreichen sein sollte. In vielen Städten des globalen Südens, viele Menschen leben das da tatsächlich, ja, und zwar ohne Auto, sprich da ist alles, was sie brauchen, ist in 15 Minuten zu Fuß oder maximal mit dem Fahrrad zu erreichen, weil es gar nicht anders geht. Ja. Beziehungsweise im Härtefall ist es eben so, dass sie wahnsinnig weit pendeln müssen und das ist dann genau das, wo wirklich die massiven Probleme entstehen. Aber vielfach solche Slums, wie wir oft sagen, entstehen ganz bewusst auf Freiflächen, meistens in zentralen städtischen Räumen, weil da eben die Nähe zum Arbeitsplatz und zu allen anderen notwendigen Versorgungseinrichtungen gegeben ist. Ja. Und dafür nehmen die Leute eben in Kauf, dass sie unter sehr schwierigen Bedingungen wohnen. Aber es ist immer noch besser, das zu tun, als eben irgendwo am Stadtrand, vielleicht in irgendeiner städtischen oder staatlichen Wohnhausanlage untergebracht zu sein, wo man zwar prinzipiell alles hat, was man so bräuchte, aber dafür eben jeden Tag 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück fahren muss mit irgendeinem Bus, für den man die Hälfte seines Gehalts gleich wieder ausgibt. Ja. Also insofern, zurückkehrend zu dem, was ich gesagt habe, ich glaube, wir können uns da auch was abschauen und können konkreter über das Thema der Suffizienz nachdenken im Zeichen des Klimawandels, werden wir um diese Diskussion nicht herumkommen, auch wenn wir uns gerne davor drücken wollen würden.
Dann vielleicht in die andere Richtung geschaut, welche Unterstützung bietet Österreich hier oder was ist umgekehrt der Lerneffekt oder auch der gemeinsame gegenseitige Lerneffekt?
Also ich bin immer der Meinung, und das verfechte ich auch lautstark, dass das jedenfalls ein gegenseitiges Lernen ist. Ja, ich kämpfe immer ein bisschen, dass es auch in der österreichischen Research Community so ein bisschen gesehen wird als, aha, naja, da machen wir Capacity Building. Das ist jedenfalls ein Capacity Building in beide Richtungen. Ja. Also sicher nicht nur bei den Kollegen, ja, den Kollegen in Äthiopien in dem Fall, sondern es geht auf jeden Fall in die andere Richtung. Wir lernen mindestens genauso viel wie die dabei. Und ich denke, was ich gesehen habe, was interessant ist für die Kollegen aus Äthiopien zum Sehen, ist beispielsweise die österreichische Tradition, wenn wir jetzt beim Wohnen bleiben, die österreichische Tradition des gemeinnützigen Wohnbaus. Ja. Und gerade das Bauten des Roten Wiens sind natürlich schon imposant, nämlich nicht wegen ihrer gebäudetechnischen Ausrüstung, sondern weil sie nicht nur Wohnen bieten und damals schon geboten haben, sondern weil sie auch sehr viel soziale Infrastruktur mitliefern. Kindergärten, Büchereien und was halt damals, zur damaligen Zeit alles dabei war, Waschküchen etc. Das ist etwas, was vielfach bei vielen Wohnungsprojekten weltweit oft dann trotzdem vergessen wird. Da wird einfach Wohnraum geschaffen und sonst gar nichts. Und dass Wohnen alleine nicht funktionieren kann, dass diese starke Trennung von Wohnen, Arbeiten, Freizeit in verschiedenen Bereichen der Stadt einfach eben zu wahnsinnig viel Verkehr führt und das tägliche Leben einfach erschwert. Das ist ein Learning, das man sich mitnehmen kann vom Wiener Gemeindebau und ganz generell von der gemeinnützigen Wohnwirtschaft in Österreich. Die hat da sicher einiges herzuzeigen, das glaube ich schon. Aber eben, in die andere Richtung, wir lernen mindestens genauso viel. Stichwort eben Suffizienz, denke ich, das ist was wir echt mitnehmen können. Flexibilität, ja, wie schaffe ich es unter sich täglich ändernden Gegebenheiten, einfach nur eine wissenschaftliche Arbeitspraxis zu erhalten. Ja. Da bewundere ich die Kollegen sehr, die Kolleginnen auch, die jeden Tag kämpfen müssen, ob sie überhaupt einen Internetanschluss haben, ob sie einen Strom haben, ja, ob sie irgendwas kopieren können und so weiter und so fort. Also diese Dinge, die für uns so selbstverständlich sind, ich glaube, da lernt man zumindest auch ein schönes Stück Demut, wenn man mal sieht, wie schwierig es sein kann. Ja.
Das Thema Konflikt beziehungsweise Krieg ist hier auch gefallen, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema innerhalb globaler Kooperationen oder internationaler Kooperationen. ist. Wie haben Sie das erlebt? Vielleicht so ein, zwei Worte dazu?
Ja, schwierig. Also es hat uns wirklich sehr beeinträchtigt, muss ich echt sagen, weil am Anfang haben wir ja überhaupt keinen Kontakt gehabt mit unseren Partnern in Mekelle. Dann zwischenzeitlich war es wieder schwierig mit den Partnern in Bahadar. Aber wir haben uns immer irgendwie durchgekämpft und zum Glück ist eben zumindest der Bürgerkrieg in Tigray ganz generell dann doch mit dem Pretoria-Abkommen beendet worden. Es bleibt nach wie vor schwierig und interessanterweise, was wir sehen, ist, dass in der jetzigen, weiterhin schwierigen Situation in Tigray das Thema Land, um das ja bei uns sehr zentral geht, extrem wichtig ist. Ja. Das ist eines der ganz großen Themen dort. Ja. Und politische Macht wird über Land verhandelt. Ja. Also das ist ganz massiv. Ja.
Überall auch wieder.
Ja, und dort sehen wir es ganz, also dort ist es so sichtbar, ja, auch in den anderen Bereichen, aber dort ist es also ganz, und da werden Dinge wie Demokratie, natürlich plötzlich, also da sieht man, dass etwas wie Demokratie nicht sich nur an einem Wahlzettel ermisst, sondern daran, wie sehr kann ich eigentlich mitreden, wo ich morgen wohnen werde, ja? Oder kann tatsächlich die lokale Administration hergehen und mich mit 3 Stunden Vorwarnzeit von meinem angestammten Grund und Boden vertreiben und mir quasi einen Pappenstiel als Kompensation zahlen. Und ich habe keine Chance, mich dagegen zu wehren. Ja? Also das sind ganz, ganz handgreifliche Dinge und da ist macht's der Konflikt natürlich, also ist da wirklich ja für uns echt schwierig zu navigieren und darum haben wir natürlich auch viele unserer Erwartungen zurückstecken müssen, logischerweise. Ja. Also wir sind schon sehr bescheiden geworden in dem, was wir versuchen zu erreichen, weil wir einfach sehen, es ist einer der Mitarbeiter in Mekelle vorübergehend verhaftet worden im Zuge von Feldstudien, wo man sagt, das dürfen wir nicht riskieren. Also das ist kein Forschungsprojekt der Welt, es ist wert, dass der sich irgendwie persönlich in Gefahr begibt. Das können wir nicht machen. Ne? Also haben auch viel Lehrgeld gezahlt. Ja. Zeigt aber andererseits im Gegensatz dazu wieder, wie wichtig einfach Frieden und Stabilität ist für menschliche Entwicklung. Ne? Wenn solange geschossen wird oder solange so gefährlich ist, geht nichts weiter in Sachen Entwicklung. Mosambik das gleiche Bild, ja. Also auch dort ist sehr schwierig mit diesen Unruhen nach den Wahlen, die ja sehr umstritten sind, also der Ausgang. Und natürlich ist es für uns immer noch leichter, von hier aus zu sagen, oh, da spielt sich was ab, es ist schlimm, und wir sind trotzdem nicht direkt involviert. Für die Kollegen vor Ort ist es, und Kolleginnen ist es natürlich noch einmal ganz anders. Ja.
Somit ist es ein Erfolg, dass das Projekt weitergeht. Und Sie heute und hier auch einen Abend haben, an dem das präsentiert werden darf und gezeigt werden darf. Dazu gratuliere ich Ihnen sehr herzlich. Möchten Sie noch etwas hinzufügen?
Ja, also erstens einmal danke, ja. Und ja, wir sind irrsinnig happy, dass wir das machen können. Und nein, wir sind einfach, wie soll ich sagen, einfach froh, dass es sowas wie EPIR gibt als Programm, das uns da unterstützt und wo wir auch wirklich gut zusammenarbeiten. Das ist für uns wirklich ein Highlight. Und ja, wir hoffen, dass wir in diesem Sinne weiterarbeiten können. Ja.
Alles okay. Gute für die Arbeit. Danke für Ihre Zeit, Frau
Danke
Werder.
Vielmals. Danke.
Tanja Berger vom Zentrum für Umweltsensitivität von der Universität für Weiterbildung in Krems im Rahmen des akademischen Programms EPIR, Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, gefördert aus Mitteln der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, hat sie hier das Projekt vorgestellt, das sich eben Wissenschaft und informelle Siedlungen auseinandersetzt. Ich begrüße nochmals sehr herzlich Doris Gebro-Zeilermeier von der Agentur der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit bei uns im Studio. Hallo.
Hallo.
Du hast in Äthiopien gelebt, hast ja auch nach wie vor sehr enge Bindung dazu und warst lange Jahre eben Leiterin des Koordinationsbüros.
Genau.
Der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit in Addis Abeba. Das ist die Hauptstadt Äthiopiens. Das heißt, du blickst auf sehr viele Jahre Erfahrung, auch was das Land betrifft, aber natürlich auch was die Themen betrifft, die wir hier heute besprechen wollen. Magst du noch einige Worte zu dir, zu deiner Person? Warum bist du wieder in Wien?
Ja, danke auch ganz herzlich von mir, dass ich heute dabei sein darf. Das ist mir wirklich ein Anliegen, weil ich bin ja jetzt Rückkehrerin, ja. Und ich war tatsächlich viele Jahre lang in Äthiopien. Ich war jetzt überhaupt 9 Jahre im Ausland, zuerst in Uganda, dann in Äthiopien, zuletzt eben als Leiterin des Koordinationsbüros die letzten 4 Jahre. Und auch davor habe ich schon in Äthiopien gelebt, in den 2000er Jahren, und kenne die Umstände recht gut und kann auch inzwischen auf lange Jahre zurückblicken. Ich bin im Moment wieder zurück, weil eben die Tätigkeit als Leiterin zu Ende ging und ich jetzt weiter in unserer Zentrale arbeite, diesmal im Bereich Wirtschaft und Entwicklung, und fühle mich jetzt sehr als Rückkehrerin, bin mit Reintegration in den österreichischen Alltag beschäftigt, bin auch jemand, der gern zwischen den Sesseln sitzt und ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Bin eine Liebhaberin von Kaffee und Kaffeehäusern, also das kommt mir sehr entgegen, weil Äthiopien ist ja die Wiege des Kaffees und auch Wien hat eine lange Kaffeetradition.
Die Reintegration gelingt so Schritt für Schritt gut.
Ja, natürlich. Ja, das macht ja auch Spaß.
Bist du gewohnt?
Ja, das bin ich gewohnt. Ja.
Das Projekt ist ein sehr spannendes. Eben der Titel unserer Sendung heißt heute A Voice for the Voiceless, Wissenschaft und informelle Siedlungen. Du hast dieses Projekt auch schon begleitet. Das liegt dir sehr am Herzen. Die Mekelle-Universität, eine der drei Partneruniversitäten in Äthiopien, war während des Bürgerkriegs in Tigray ab November 2020 stark von den Konflikten betroffen. Die Universität war zeitweise isoliert. Das hat Tanja Berger auch ausgeführt in ihrem Beitrag, was den Zugang zu Ressourcen, Kommunikation und Zusammenarbeit mit Partnern und Partnerinnen erheblich erschwert hat. Wie konnte die Zusammenarbeit zwischen den Universitäten trotz dieser Krise des Bürgerkriegs auch aufrechterhalten werden?
Ja, das war tatsächlich sehr schwierig. Das Projekt hat ja eigentlich formell mitten im Krieg begonnen. Da war der Krieg schon ausgebrochen und die gesamte Provinz Tigray war abgeschnitten vom Rest der Außenwelt. So auch die Universität Mekelle. Es war tatsächlich wirklich der Zusammenhalt zwischen den Forschenden, gemeinsam mit der Koordinatorin Tanja Berger, die dann mich laufend informiert hat, wie der Stand der Dinge ist, dass es eben logischerweise Probleme gibt. Das war mir auch bewusst. Und wir haben dann immer wieder uns kurz geschlossen und sie hat mir Bescheid gegeben, wenn der Koordinator aus Mekelle sich doch einmal melden konnte. Es gab damals über eine UN-Compound ganz sporadischen E-Mail-Kontakt. Ansonsten war die Kommunikation wirklich nicht möglich. Es hat uns große Sorgen gemacht. Und ich war auch besorgt, weil ich nicht wusste, ob die Forschenden weiterhin zusammenarbeiten wollen. Die standen ja auf gegnerischen Seiten dieses Konflikts. Bahadar, der Region Amhara, war zu dem Zeitpunkt in den Krieg involviert. Auch die Zentrale Addis Abeba, die nationale Regierung. Also das war tatsächlich nicht einfach. Und was mich sehr ermutigt hat, war, dass eben die Forschenden nach wie vor miteinander arbeiten wollten und nicht sich persönlich auch verfeindet hätten. Und das wäre dann wirklich ein Grund gewesen zu sagen, es geht leider nicht. Aber ich wollte auch einfach Zeit geben, damit beruhigt sich die Lage wieder. Vielleicht kann man doch weitermachen.
Welche konkreten Maßnahmen und Unterstützungen haben zu diesem Erfolg des Projekts auch beigetragen? Zum Beispiel von Seiten der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Es ist ja doch auch leider so, dass es einige Krisenregionen auch aktuell gibt, in denen Projekte auch leider beendet werden mussten. Ich denke hier zum Beispiel an Palästina.
Richtig, ja.
Wie konnte das gelingen?
Zum einen ist es ganz sicher der gute Wille der Beteiligten gewesen, hier durchzuhalten und nicht gleich aufzugeben und Zeit zu geben. Von Seiten der ADA konnten wir eben aufgrund des Zusammenhalts, konnten wir dann auch sagen, okay, wir können noch Zeit geben und wir schichten die Gelder nicht anderswohin um, sondern wir versuchen durchzuhalten. Zum Glück kam dann auch das Waffenstillstandsabkommen zustande und tatsächlich die Kommunikationswege haben sich wieder geöffnet und da war dieses Projekt dann wirklich ja sehr, sehr wichtig, auch in der Zeit nach den Kampfhandlungen den Normalbetrieb wieder aufzubauen. Ja, solche Projekte sind ja dann eine Lifeline. Ja, die Hoffnung steigt wieder, man kann konkret wieder Arbeitsschritte beginnen, man kann in Kommunikation treten mit den Partnern. Alles das ist ja ein Schritt zurück in die Normalität, die ja nach einem Krieg immer auf sich warten lässt. Das braucht ja Zeit. Ich bin zum Beispiel letzten Dezember mit der österreichischen Botschafterin vor Ort gewesen und erst da wurde wieder eine ganz normale Kohorte an Studierenden neu wieder aufgenommen an die Universität, die aus dem ganzen Land kommen. Also mehrere Jahre nach dem Krieg, das ging nur schrittweise. Ja. Und umso wichtiger sind solche Projekte. Also die laufende Abstimmung mit der Donau-Uni Krems hat uns ermöglicht, dass wir da wirklich Zeit geben können und durchhalten können, und eben diese Fragilität wirklich überbrücken.
Es ist auch zu erwähnen, dass diese Kooperationen, diese Beziehungen, die beruhen ja oft auf jahrelanger Zusammenarbeit der Wissenschaftlerinnen, der Forschenden. Das heißt, auch hier ist ein großes Vertrauen, ein großes Engagement ihrerseits. Also sicher trägt das auch noch einmal bei, das hast du kurz erwähnt, zum Erfolg. Inwiefern kann dieses Projekt als Modell für zukünftige wissenschaftliche Kooperationen in Krisenregionen dienen?
Naja, Modell kann man es nicht nennen, weil jede Situation anders ist und jeder Kontext wieder anders ist. Aber es gibt schon eben wichtige Eckpunkte, könnte man sagen, die helfen. Ja, das zum einen ist es schon, wenn man die handelnden Institutionen und Partner, die involviert sind, eben schon kennengelernt hat, wenn da gute Kommunikation herrscht. Von unserer Seite als Fördergeber braucht es Geduld, das stimmt, es braucht Flexibilität, soweit das möglich ist, wenn man eben sieht, es besteht noch Aussicht auf Weiterkommen und Weiterarbeiten. Ewig kann man sicher nicht warten und manche Umstände sind zu schwierig, um noch weiterzumachen, das muss man auch verstehen. Aber dort, wo es geht, sollte man nicht aufgeben, eben weil diese Projekte so wichtig sind, um nicht nur immer im Krisenmodus zu denken, sondern um aus der Krise wieder herauszukommen. Das ist auch gelebte Friedensarbeit, weil diese Institutionen ja auch wieder zusammenarbeiten. Und diese Forscherinnen und Forscher leben in diesem Kontext. In den letzten 2 Jahren gab es jetzt Unruhen in der anderen Region, in der Region Amhara. Das hat die Frau Berger ja auch erwähnt. Da mussten sich die Forscherinnen und Forscher auch teilweise mussten sie unterbrechen oder sich Zeit lassen mit bestimmten Aktivitäten, damit sie sich selbst nicht in Gefahr begehen. Und trotzdem führen sie ihre Arbeit fort. Das ist das Wichtige. Trotz der Fragilität ist die Arbeit notwendig und möglich und auch wichtig für alle Beteiligten. Das ist mir so wichtig zu sagen. Ja. Und für uns ist das schon auch ein Lerneffekt. Ja, genau. Aber als ADA, ich glaube, was wir schon gelernt haben, ist, wir haben gelernt, flexibler zu sein. Die Covid-Zeit war da zum Beispiel ein ganz wichtiger Input, wenn man so will. Wir haben gelernt, flexibler zu sein und das hilft.
An dieser Stelle haben wir Musik mitgebracht. Ich möchte auch gleich Momo Kunishio herzlich begrüßen und danke, Momo, ist heute wieder für uns an der Technik und wir machen jetzt eine Musikpause und sprechen im Anschluss wieder mit Doris Gebro Zeilermeier. Welt im Ohr, A Voice for the Voiceless, Wissenschaft und informelle Siedlungen. Zu Gast hier im Studio Doris Gebro-Zeilermeier. Ich würde gerne mehr über deine Tätigkeit als langjährige Mitarbeiterin im Kooperationsbüro der Austrian Development Agency, der ADA, in Addis Abeba erfahren. Aber darüber hinaus bist du eigentlich noch länger bei der Entwicklungsagentur.
Richtig, ja. Mhm. Ich habe zwischen 1998 und 2012 in Äthiopien gelebt und bis auf 3 Jahre in dieser Zeit auch schon für die österreichische Entwicklungszusammenarbeit und die ADA gearbeitet. Und dann kam ich nach Wien 4 Jahre lang. Und dann ging ich die letzten 9 Jahre eben, war ich in Uganda und dann wieder in Äthiopien.
Wie ist dein beruflicher Alltag dort gewesen? Wie kann man sich das vorstellen?
Also das ist sicher kein langweiliger Job, kein Schreibtischjob, obwohl wir schon am Schreibtisch sitzen und auch Verwaltungstätigkeit und, wie soll ich sagen, formelle Dinge erledigen müssen. Aber die Steuerung eines Projektportfolios auf Basis einer Landesstrategie, wie das bei uns heißt, ist für ein Schwerpunktland wie Äthiopien natürlich im Vordergrund. Das stellt sich dann so dar, dass man in einem Kreislauf von Projektidentifikation und Überwachung der Fortschritte der Projekte, die gerade in Umsetzung sind, sich befindet. Das passiert dann so, dass man natürlich Dienstreisen macht, fallweise. Es wird die Finanzgebarung geprüft, weil wir arbeiten ja mit öffentlichen Mitteln. Wir arbeiten mit ganz vielen unterschiedlichen Partnerorganisationen. Das können lokale Organisationen sein, das können internationale NGOs sein, das können UN-Organisationen sein. Wir leisten auch Beiträge zu großen landesweiten Programmen fallweise. Aber das Wichtigste dabei sind eigentlich die Menschen, die Zielgruppen, wie wir das technisch nennen, aber das sind die Menschen. Wer soll von unseren Programmen und Projekten Nutzen haben? Und das sind die Bauern und Bäuerinnen auf dem Land, die eine bessere Ernte brauchen, die bessere Anbaumethoden brauchen, die besseres Saatgut brauchen, die Aufforstung betreiben, damit die Kargheit des Bodens wieder besser wird und so weiter. Das sind die Frauen und Mädchen, die ernst genommen werden wollen, die mitreden wollen. Das sind die Jugendlichen, die einen Weg in die Zukunft suchen. Das sind Menschen mit Behinderungen, die Zugang brauchen zu Serviceleistungen und Dienstleistungen und auch Möglichkeiten, sich einzubringen und mitzugestalten. Das sind die Zielgruppen. Ja. Mhm. Und die Partner sind eben die Organisationen, mit denen wir diese Zielgruppen erreichen wollen.
Ja, genau. Das Thema dieses Projekts, informelle Siedlungen, ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, auch ein sehr großes, sehr vielschichtiges Thema. Bleiben wir vielleicht da in Bezug auf Wissenschaft und eben diese akademische Kooperation, die es hier gibt. Wie wichtig war und ist es der ADA, diese Wissenschaft auch zu stärken? War das immer schon so, dass Wissenschaft, akademische Programme, akademische Projekte auch hier wichtig sind?
Ah, das ist interessant zu sagen, ja, weil früher waren das reine Stipendienprogramme. Da wurden Forscherinnen und Forscher nach Österreich gebracht und die haben dann hier studiert, großteils auch auf Doktoratslevel, teilweise auf Magister-, Masterlevel, je nach Studienfeld. Das APEAR-Programm, also die Universitätspartnerschaften und Forschungszusammenarbeitsmodelle, die gibt es jetzt seit, meines Wissens nach, seit 2009. Und das ist schon wesentlich breiter aufgestellt. Das ist viel mehr auf Austausch ausgerichtet, auf wechselseitiges Lernen, wie es auch die Tanja Berger gesagt hat. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Programm, das eben darauf abzielt, dass wissenschaftliche Zusammenarbeit breiter aufgestellt wird, dass die Themen mehr in die Tiefe gehen, dass gemeinsam publiziert wird, dass gemeinsam Lösungsansätze gefunden werden. Da gibt es Probleme wie eben Klimawandel. Das spielt in so viele Fachbereiche rein. Das lässt niemanden mehr kalt, ja. Das ist grenzübergreifend. Und da sind Ansätze aus einem Land für ein anderes Land immer interessant, ja.
Und also, dennoch gibt es auch individuelle Förderungen nach wie vor. Also Stipendien werden nach wie vor innerhalb dieser Programme, dieses Projektes auch hier vergeben. Das heißt, hier kommen auch Studierende sehr viel zum Zug und können auch mitarbeiten.
Ja, genau. Und diese Expertinnen und Experten, das möchte ich immer wieder betonen, ich habe im Laufe der Jahre viele von ihnen kennengelernt, die sind hochmotiviert, die haben großartige Karrieren hingelegt nach ihrer Rückkehr, die bauen vielleicht neue Projekte auf, die fördern die Jugend, die sind ein wichtiger Faktor für die Institutionen im Partnerland Und man kann gar nicht hoch genug einschätzen, was diese Expertinnen und Experten für Beiträge leisten, weil sie ja auch im öffentlichen Dienst arbeiten. Und das ist sicher auch in einem Land wie Äthiopien oder Uganda auch nicht ganz einfach, ja, wie wir gehört haben. Was ich auch noch sagen will, ist, das nützt auch eben den österreichischen Universitäten, ganz konkret eben diese Lösungsansätze zu finden, Publikationen gemeinsam zu machen. Dieser Austausch, dieser wissenschaftliche Austausch, das wird auf beiden Seiten sehr geschätzt, glaube ich. Mhm. Und diese Experten, das sind richtige Botschafter Österreichs. Ja.
Beziehungsweise ja auch diese Kooperationen gehen wirklich über Jahre hinweg und die Personen sind dann in ihren Ländern zurück an sehr strategischen Positionen und können genau. Auch hier weiter wirken, weiter kooperieren. Es ist auch ein sehr interessanter Ansatz im Projekt, mit dem gearbeitet wird. Da geht es um transdisziplinäre Forschung.
Das wollte ich gerade sagen, genau.
Ja. Wir haben auch einen Einspieler mitgebracht am Ende der Sendung von den Projektpartnerinnen aus Äthiopien und Mosambik, die hier zu Gast in Wien waren und die wir auch interviewen durften für unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie sich ein Bild machen, über das Projekt berichten, wie sie hier gewirkt haben, wer hier mitgearbeitet hat zu dem Thema informelle Siedlungen, wie hier Frauen gestärkt werden. So, das am Ende unserer Sendung. Und jetzt noch zu dir zurück. Welche Schwerpunkte hast du in deiner Arbeit gesetzt? Du kennst das Land ziemlich gut, viel besser als das, was wir so von Äthiopien hier hören. Leider ist es nicht allzu viel, wenn man sich nicht spezifisch zu Land und Leute interessiert. Man weiß eigentlich zum Beispiel, es ist auch ein sehr kulturell, sehr diverses Land, es ist ein sehr großes Land. Es gibt verschiedenste Rituale religiöser Hinsicht, Traditionen, die hier sehr stark gepflegt werden. Mhm. Aber ich glaube, es ist ja auch sehr wichtig zu sagen, wie ja besonders auch das Land ist. Also, dass man nicht nur über Krisen, Konflikte spricht, wie es auch sonst oft üblich ist, vom globalen Süden zu reden, sondern dass es hier unglaublich viel gibt.
Ja, das ist richtig. Also Menschen, die Äthiopien kennen, wissen ja, wie vielschichtig und wie komplex dieses Land ist, geografisch, kulturell, religiös. Auch die Musik, das spiegelt sich in der Musik wieder, in der Kleidung, eben in den Traditionen. Das ist wirklich, da wird einem nicht langweilig. Ja. Was ich sehr spannend gefunden habe und was mich sehr angesprochen hat, ist, es ist keine Konsumgesellschaft. Ja. Das ist immer noch ein wirklich zutiefst spirituell geprägtes Land. Die Menschen sind wirklich verwurzelt in ihrer Kultur, in ihrer Religion, in ihrer regionalen Identität und sind auch sehr stolz auf ihr Land. Und gleichzeitig sind sie aber auch offen, Fremden gegenüber und Gästen gegenüber und sind sehr gastfreundlich. Ich möchte fast sagen, mehr als bei uns. Ja, und das ist wirklich schön zu erleben, wenn man irgendwo unterwegs ist und Menschen auf einen zugehen und neugierig sind oder einem weiterhelfen, wenn man gerade mal desorientiert ist oder irgendwo eine Hilfestellung braucht. Das ist wirklich nicht übertrieben zu sagen. Bei der Ernährung, ja, die äthiopischen orthodoxen Christen essen über 200 Tage im Jahr vegan. Das ist ja bei uns jetzt auch immer mehr im Kommen. Also das gibt es dort schon seit vielen hundert Jahren.
Das heißt, diese Suffizienz hier, um das nochmal zu bemühen, was Tanja Berger gesagt hat, in Bezug auf eben keine Konsumgesellschaft, trifft es das so? Ich glaube, sie hatte es vielleicht ein bisschen anders gemeint, also im Sinne von, dass es sich die Menschen nicht immer aussuchen können, was verfügbar ist. Richtig, oder nicht.
Ja. Es ist einfach kein Problem, wenn es mal das eine oder andere nicht gibt oder nicht funktioniert. Man findet sich damit ab, man versucht es wieder zu kompensieren. Wir haben ja auch damit gelebt, auch in der Hauptstadt Addis lebt man mit Stromausfällen, fallweise sogar mit Wasserausfall. Man muss einfach damit umgehen lernen. Aber natürlich für Menschen, die das tagtäglich immer wieder erleben in ihrer Arbeit erleben und die auch mit wirklichen großen Kostenanstiegen zu kämpfen haben und das tägliche Leben so meistern müssen, ist es wirklich anstrengend, das muss man schon sagen. Und es ist bewundernswert, wie gleichmütig und mit wie viel Humor der Alltag auch gemeistert wird, sage ich jetzt einmal. Ja, also wenn bei uns die Öffis 2 Minuten zu spät kommen, dann regt man sich schon auf. Das ist eigentlich kein Thema. Da habe ich mir viel davon abgeschaut. Ich bin sicher um einiges gleichmütiger geworden, als ich es früher war. Ja.
Wir werden jetzt einige Projektpartnerinnen, wie schon angekündigt, zu Wort kommen lassen. An dieser Stelle können wir uns von den Hörern und Hörerinnen verabschieden. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Danke Momoko Nishio für die Technik. Danke dir, Doris Gebro-Zeilermeier, fürs Kommen und auch für den anderen Blick. Und Welt im Ohr ist dann wieder Freitag zu hören, aber auch natürlich alle unsere Sendungen im Podcast. Dankeschön, dass du da warst.
Dankeschön, dass ich da sein durfte. Das hat mir sehr viel Freude gemacht.
Freut mich.
Danke auch nochmal von meiner Seite an der Technik Momoko Nishio und wir hören nun unseren Einspieler.
The Project Strengthening Research and Educational Competences of Higher Education Institutions for Gender-Sensitive Urban Informal Transformation focuses on housing and living conditions of women in rapidly changing cities of the Global South. Partners recently met in Vienna to share insights.
My name is Nazrat Resta from Ethiopia on behalf of Barda University. I am one of the alumni of OED.
My name is Mubarak. I'm from the University of Makala. It's located in Tigray region and it's in Ethiopia. I'm an architect by profession.
My name is Aldvina dos Santos, representing the Mozambique coordinator. Professionally, I am an architect.
My name is Kumela Gudeta. I'm the coordinator for Addis Ababa University. I am also a former alumni of OED APEAR program. My profession is development studies. Our main aim in this project is to test and adapt these transdisciplinary research approaches that have been proven work addressing complex problems in the north. How can we apply it in the context of the south, working with people who don't write and read, and then bringing their voices into the research agenda and also bring their agenda to the policy makers.
Women often face limited access to stable income opportunities, which exacerbates their vulnerability to poverty. These issues are further compounded by gender inequalities, as women frequently have less access to resources, education, and decision-making processes. Addressing these challenges requires integrated solutions that consider the social, economic, and legal dimensions, with a particular focus on empowering women.
The main three challenges that women face or wanted to be solved, the first one is tenure security, the second one is basic infrastructure, and the third one is livelihood. This in turn relate to women in terms of, for instance, with basic infrastructure, because due to shortage of water infrastructure, women have to travel longer distances to fetch water, and in order they also have to come back at home, there is no electricity, so they have to cook using wood, and such kind of challenges. So those basic three challenges, major challenges that have been identified by the residents, they play a key role also in women's day-to-day activities as well, in terms of economy, in terms of education, also in terms of general well-being and livelihood as well.
Livelihood challenges surfaced out as a very important problem of women, lacking opportunities and access to jobs or unemployment. There are also secondary problems like food and then tenure and security and social capital were mentioned as a very important problem. And these opportunities, they also suggested some solutions for them, like they try or they asked for some kind of business areas and trainings as a way out to address these challenges. The livelihood challenge should not be seen in isolation, but in the context of current rising food prices, current political unrest, and also inflation, of course, have contributed for these high livelihood challenges or unemployment and job opportunities. These were important issues raised by the women respondents that we interviewed.
Yeah, in our context also, the informal settlement in Vardar, we found the same result or similar results like that of the Makale. the main problem, especially in that context, is livelihood, infrastructure, and tenure insecurity. But there is a multidimensional impact on women's life since they are not secure and acknowledged by the government about their living there. So they lack also infrastructure and also livelihood since they are not able to exercise their rights in terms of having a sustainable housing and security. When we see the relation between infrastructure, livelihood and infrastructure and tenure security, they are very interconnected.
All of the women mention about the security problems. They don't feel safety and the error, mainly at night period, during the night, or for who works and need to go home. They don't feel comfortable to go to work. And as a researcher, maybe I can also point the governance and the relationship the women has with the governance has a very big problem. Because all of these points were related with the governance, with the way how they are making decisions, how they are defining the things, and everything is related with that. And many times when we are talking, I'm pushing to governance because it's my topic also, but not only, because all of the topic goes to governance by the end. Because they were talking about, for example, the education, about the health, about the security, as I mentioned, about the livelihood, tenure security, and all of this is completely related with the governance. And when we ask them, okay, then what do you do to change the things? And they say that we don't have voice. We can't really participate because we are women. We don't have the same opportunity that they have. And when they describe, for example, the governance, it's like one of them described, how do you see the governance in this area, in your local governance? They say, noise, for example, because they just come here when it's political time and they are asking for our votes, but they're never looking for example, for our needs. And are you invited for some meetings? No. If one point needs really to be investigated and more, you need to go more deep to try to understand and to try to help, it's looking after the governance, because trying to involve more the women on it. Because if there are women participating in the governance community decisions, they can also give all of these contributions and how they feel for the leaders.
Thank you. How was Austria helpful within this project?
At the moment of conflict, especially in Tigray region, there was no internet, there was no connections, but somehow we managed to submit the proposal together with our partner universities. We tried to use every access that was possible to communicate with our partner universities. So in a way, this APIR project, has helped us to reconcile with our institutional partners. So it was a really difficult and challenging and also personal time for us, but this project somehow has helped us to reconcile with everybody. So by itself, the moment the peace agreement was signed, we started working on the project as if nothing has happened. So that's also one of the contributions of the APIR that it has a huge effect on us. So we used it as a reconciliation rather than anything. The other one is that the project, like, it has become a voice for the voiceless. Even us living in the study area, we heard the voices, but we didn't actually listen to them. So this project has given us the opportunity to make sound or to make louder for the voiceless, especially in relation to gender, the different challenges. At start, it was based on COVID, but it evolved into something else and it allowed people to speak their minds. Whenever we go for interviews, people welcome us. They speak their minds, and it's all because of this opportunity as well. The other things, I think, with the Vienna, our visit, and also the continents, it will help us also with the democratization of knowledge between the north and the south as well. So this knowledge of transdisciplinary, it was closed for us, for instance, but like such kind of visits, experience sharings, would allow for more democratization of knowledge and availability of experience sharing, which is helpful in contextualizing the different various methodologies that we have learned here. We can think globally, but act locally as well.
Austrian Development Cooperation and this project gave us an opportunity to bring different disciplines, different experts from different disciplines in different partner institutions together to experiment this research approach in a very urban transition context. It also helped us to bring or integrate knowledge in the north. We are able to integrate different expertise and advices of transferring knowledge from the north to the south, and not only north-south collaboration, but rather, most importantly from our point of view, the south-south collaboration between how can we learn from Mozambique and also Mozambique from Ethiopia, and within Ethiopia, cases from Makaleba, Darin, Addis, among ourselves, this is a golden opportunity for us. And from networking point of view, coming to Austria opens up further networks between the department in CREMS and also in our presentations and our peer practice event. Will also create opportunities and networking for follow-up projects, because this thing will not stop here. It is a start, and it is kind of a brick of where we only touched the part of your edge of the problem, that it really requires intensive work. And our objectives are a little bit ambitious of bringing urban transformation as envisioned in sustainable development goals, which APIR considers and contributes significantly for their achievement. So this collaboration, this networking is very significant. And also we actually work together with the Embassy of Austria. They are very supportive and they actually engage in our activities.
Thank you all very much for your precious time. I wish you a good stay in Vienna and very much luck and good continuity of your work. Thank you very much.
Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.